Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Hallo, ich lese heute Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11. Die Heiligung eines Gelähmten. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war, von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er einen Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingingen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voller Staunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Amen.
Ja, vielen Dank. Das war aus der Schlachterübersetzung gelesen. Der Text an der Wand ist die neue evangelistische oder evangelische, wie heißt die neue evangelistische, glaube ich, heißt sie, ne? Übersetzung. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, geheilt im Namen von Jesus, das ist die Überschrift der heutigen Predigt. Und es geht um die Heilung eines gelähmten Mannes, wie wir das schon so gehört haben. Ich war so Anfang 20, also schon ein paar Jährchen her, als ich an so einem sogenannten Rollstuhlexperiment teilgenommen habe. Das war nicht hier in Hamburg, war vielleicht auch besser so, weil man hier doch irgendwie Leute über den Weg läuft, die einem kennen. Das war in Dortmund damals und mit versteckter Kamera, da wurde festgehalten, wie Leute in bestimmten Situationen auf mich als Rollstuhlfahrer reagierten. Da war zum Beispiel ein Kneipenbesitzer, dem es ganz doll leid tat, als ich dann in meinem Rolli ihn gefragt habe: Ich muss mal, haben Sie irgendwie einen Behinderten-WC? Und er hatte das nicht. Ihr hättet ihn mal sehen sollen, wie voller Mitleid er war und wie er mir denn helfen könnte. In dem Fall haben wir das so aufgeklärt, dass es wirklich nur ein Experiment ist und ich bin aus dem Rollstuhl aufgestanden. Den Blick hättet ihr auch mal sehen sollen. Das war vielleicht nicht ganz so nett, ihn irgendwie so zu überfallen. Dann hatten wir eine Szene. Da war so ein Brunnen in einer Stadt in der Nähe von Dortmund, das war jetzt nicht in Dortmund. Und da habe ich mit einem anderen Rollifahrer an einem Brunnen, haben uns gegenseitig nass gespritzt und haben ordentlich Spaß gehabt. Und die Leute waren sehr entsetzt. Hey, was machen die Rowdies da? Die machen da Action und haben irgendwie fast schon Unmut geäußert, bis sie sahen, dass wir zwei Rollstuhlfahrer waren. Da änderte sich auch schlagartig ihr Gesichtsausdruck, eine Milde kam auf und ein Erbarmen und plötzlich war der ganze Ärger verflogen und alles war wieder gut. Ganz stark war auch, dass mich zwei gestriegelte Geschäftsleute, die 50 Stufen einer Treppe vom Bahnhofsvorplatz dort in Dortmund, ich meine, die heißt Katharinentreppe, hoch zur Fußgängerzone getragen haben. Da haben wir das aber nicht aufgelöst. Bei den anderen Sachen haben wir das immer aufgelöst, versteckte Kamera und so weiter. Das war uns jetzt zu heikel, dass diese beiden Geschäftsleute mich also nicht nur so ein bisschen hier, sondern wirklich eine ellenlang hohe Treppe mich hochgeschleppt haben. Den lief da fast der Schweiß runter. Und ich habe gedacht, wenn wir denen jetzt sagen, das ist ja nur ein Experiment, ey, die verprügeln dich. Und danach muss ich wirklich in den Rollstuhl. Aber das war dann auch alles soweit gut gegangen. Wir haben es dann, wie gesagt, so laufen lassen, nicht verraten. Ja, es war eine interessante Erfahrung. aber man war auch froh, dass es nur ein Experiment war und dass man, in dem Fall ich selber, ja, nicht in einem Rollstuhl sitzen braucht. Das ist schon eine Herausforderung und alles gar nicht so einfach. Die Hauptperson in unserer biblischen Geschichte, die war nun aber wirklich gelähmt und sie konnte nicht einen einzigen Schritt allein gehen und das von Geburt an. Es gibt ja manche Menschen, die haben schon eine große Wegstrecke ihres Lebens dahin und dann kommt irgendwie ein Schicksalsschlag, ein Autounfall oder irgendetwas, was sie dann an den Rollstuhl fesselt. Aber diese Person, die ist von Geburt an gelähmt und konnte, wie gesagt, noch nie laufen. Ein hoffnungsloser, bemitleidenswerter Zustand für diesen armen Mann aus der Geschichte, bis er den Namen Jesus hörte, der sein Leben von jetzt auf gleich komplett veränderte. Und wie das im Einzelnen geschah, gut, wir haben es gelesen und der Text ist ja angeblendet, aber lasst uns das nochmal so ein bisschen auf uns wirken in drei Punkten. Als erstes, der Name Jesus gibt Hoffnung. Und das zweite, der Name Jesus rettet. Und als drittes, der Name Jesus hat Kraft. Das erste, der Name Jesus gibt Hoffnung. Wie jeden Tag saß der Gelähmte dort an dieser Tempeltür und er wartete auf Almosen, auf ein paar Cent, auf ein paar Euro. Gut, was hatten die da damals? Irgendwas anderes, aber auf ein bisschen Geld. Und dabei traf er dann auf Petrus und Johannes. Und nochmal, da der Text eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Das war das, was er tagtäglich dort tat. Und wie gesagt, dieser Gelähmte von Geburt an war das sein Zustand, hat noch nie ohne Hilfe auf seinen eigenen beiden Beinen stehen können. Nie in seinem Leben hat er erlebt, was für uns selbstverständlich ist. Irgendwie netter Spaziergang draußen an der Elbe, an der Alster oder wo hältst du dich gerne auf? Bei ihm vielleicht der Jordan oder irgendwo dort im alten Jerusalem umherzulaufen. Das war einfach nicht möglich, er kannte das nicht. Oder so, was ihr natürlich gerne liebt, irgendwie in einer sportlichen Aktivität zu sein. Ich weiß nicht, was so deins ist, Sport zu haben, so richtig in Action zu sein. Ich habe mich gefreut, jetzt am letzten Donnerstag wieder mit den Jungs hier ein bisschen Fußball zu spielen und da richtig mich auszupowern. Tja, danke Herr, dass die Beine noch so halten, wie sie halten. Bist du dir dessen bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist? Man merkt es dann, wenn man mal gehandicapt ist, wenn man mal einen Bänderriss hat oder ein gebrochenes Bein oder so, dann hat man mal eine Ahnung davon, dass es doch alles nicht selbstverständlich ist. Ja, dieser gelähmte Bettler, der hatte noch nicht mal Hilfen wie Krücken, geschweige denn konnte er einen Rollstuhl nutzen. Nein, seine Freunde, die mussten ihm jeden Tag helfen, von A nach B zu kommen. Es gab damals natürlich auch keine soziale Absicherung, keine Pflegeeinrichtung, kein betreutes Wohnen, keine Rundumversorgung durch den Staat. Ganz im Gegenteil, beeinträchtigte Menschen, die waren oft am Rand der Gesellschaft und man musste sich irgendwie durchschlagen. Und jeden Tag, wie unser Text es sagt, trugen ihn seine Freunde oder Verwandte zum Tor des Tempels und setzten ihn daneben, damit er dort an diesem strategisch günstigen Platz betteln konnte. Übrigens, alleine das schon Tragen zum Tempel hoch, der Tempel war etwas erhöht, waren viele Treppen, das war auch alles gar nicht so einfach. Aber sie machten das für ihren Freund. Der große Tempel, das war eines der größten Wunder der antiken Welt. Und alle Türen und Tore innerhalb dieses großen Tempelkomplexes, die waren riesig und wunderschön. Aber dieses besondere Tor, von dem hier die Rede ist, das hatte nicht nur einfach so den Namen schöne Pforte oder schönes Tor. Es war wirklich beeindruckend schön, weil die Innenseite der Tür, obwohl aus Bronze sicherlich, dennoch üppig mit Silber und Gold kunstvoll gestaltet war. Ein wahres, prachtvolles Kunstobjekt. Und neben diesem Symbol des Reichtums, da war nun dieser arme Bettler, vielleicht lag er mehr, als dass er saß, und hat die Leute angebettelt, die an ihm vorbeigingen, die durch das schöne Tor hindurchtraten, um in den Innenhof zu kommen. Und dieser Kontrast von diesem herrlich gestalteten Tor und diesem armen Mann, ja, das war so der Gedanke, und das hat sicherlich auch funktioniert, sollte Mitleid erregen, sodass er sich von den vorbeigehenden Almosen versprach. Und in der Tat, das Alte Testament erklärt, dass zum Beispiel 3. Mose 19, 5. Mose 27 oder auch in Hiob 29, dass man doch eine gerechte Behandlung auch beeinträchtigten Menschen zukommen lassen sollte. Die Rabbis lehrten, dass Almosen Gott gefallen, doch jüdische Quellen brachten die meisten Krankheiten dann doch mit Sünde in Verbindung. Viele verstanden es als Zeichen der Missbilligung Gottes, wie wir übrigens auch im Johannesevangelium lesen, als man, das war jetzt kein Gelähmter da, da war es ein Blinder, aber da fragten die Menschen, hat dieser Blinde gesündigt oder seine Eltern? Und so wie ich vorhin schon sagte, beeinträchtigte Menschen waren dann oft ausgegrenzt und wurden stigmatisiert, dass irgendwie noch ein Fluch womöglich auf ihnen liegen möge. Jeden Tag saß nun der Gelähmte am Tor dort im Tempel und schaute dem Treiben zu. Er hörte vermutlich von den eindrucksvollen Ritualen, den Gottesdiensten im Tempel, aber konnte selber nie hinein, hatte alles nur vom Hören sagen so vernommen. Noch war alles so wie immer und er bettelte, wie auch bei den anderen vorbeieilenden Menschen, nun die beiden Apostel an und bat um eine milde Gabe. Ich weiß nicht, wir kennen das alle, jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit war das häufiger in der City, dass da auch manche armen Menschen saßen, in der Mönckebergstraße oder auch woanders, und sie baten um Geld oder ihr kennt das, hast mal einen Euro. Ja, wie reagieren wir? Gut, vielleicht geben wir ein bisschen was. Vielleicht kaufen wir ihnen auch was zu essen, wenn sie nach Essen fragen. Hier nun war es aber anders bei den beiden Aposteln und ich wünschte mir, dass ich auch mal so einen geistlichen Impuls haben würde wie Petrus und Johannes. Und ihr vielleicht auch, wenn wir in einer ähnlichen Situation wären, wie die beiden dort an dieser Tempeltür konfrontiert mit diesem armen Bettler, mit diesem Gelähmten. Und die ganz anders reagierten und anders antworteten als das, was er erwartet hat. Wir lesen im Text nochmal, die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Der tat es in der Erwartung, also der Gelähmte tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus von Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig stehen und ging einige Schritte. Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Hey, was für eine krasse Begebenheit. Lasst mal so ein bisschen eure Fantasie spielen und versetzt euch in die ganze Szenerie dort hinein. Erst bekommt der Bettler nicht das erwartete Kleingeld und dann kommt Petrus und sagt das Erstaunliche, hey, steh auf und geh. Ich weiß nicht, was mag dieser Bettler, dieser Gelähmte gedacht haben? Wie, steh auf und geh? Lustig, ein übler Scherz, wie soll ich das machen? Ich liege seit meiner Geburt hier an dieser Stelle und wie soll ich jetzt plötzlich aufstehen und gehen können? Aber nein, Petrus nahm den Bettler bei der Hand und half ihm auf die Beine und sofort kam Kraft und Stärke in die Muskeln und Knöcheln und wo sonst seine Beine noch vor wenigen Augenblicken quasi nutzlose Gliedmaßen waren, da konnte er nun stehen. Überschrift des ersten Punktes, der Name Jesus gibt Hoffnung. Der Name Jesus gibt Hoffnung auch für uns alle heute Abend hier in der Archehalle in 2025. Vielleicht hatte der Gelähmte schon vorher von Jesus gehört, dass er große Wunder getan hatte. Wir wissen es nicht, das wird offen gelassen, was er alles von Jesus wusste, wenn überhaupt. Aber was wir hier sehen, dass der Gelähmte nach der Proklamation des Namens Jesu nicht skeptisch blockierte und abwehrte. So, ey, lass mich in Ruhe, ich wollte nur Geld haben, was soll das jetzt alles, haut ab. Nein, sondern ganz im Gegenteil, fasste er Mut, er hatte Hoffnung und er sprang auf, haben wir gelesen. Ihm wurde klar, dass die beiden kein Spiel mit ihm trieben und er fasste Glauben an das, was sie sagten. Der Name Jesus gab ihm Hoffnung. Und das gilt auch für deine Situation heute, der du hier bist, ohne Hoffnung, hoffnungslos. Was immer das in deinem Leben gerade ist, das Jahr hat so mies begonnen für dich. Alles ist so duster, so schlecht und irgendwie weißt du auch gar nicht weiter. Aber da ist der Name Jesus, den wir bekennen und anrufen dürfen. Wie das dort in dieser Begebenheit geschah. Jesus ist der Messias. Er ist Gott, der Lebendige, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, Allwissende. Und all die Eigenschaften, die Gott hat, die hat Jesus, weil er Gott ist. Fasse Mut, habe Hoffnung, dass das Unmögliche geschieht und du wieder auf die Füße kommst. Das mag tatsächlich auch in deinem Fall eine Heilung von einem körperlichen oder psychischen Leiden sein, wo du hoffst, dass Jesus eingreift in deine Krankheit, in deine schwierige Situation, in deine Schwäche. Möge er es tun. Aber vielleicht sind da auch Beziehungsprobleme oder Fragen bezüglich Schule, Studium, Ausbildung, Beruf, deine Familie, was auch immer dich plagt und scheinbar ist eine Veränderung nicht möglich, denkst du. Aber doch, vertrau auf Jesus, der alle Macht hat. Bei ihm ist Hoffnung. Im Namen Jesus ist Hoffnung. Wenn du das glaubst, sag mal Amen. Seid ihr da? Schön. Vertraue auf Jesus. Lass dir helfen und wie das bei diesem Mann so war, wenn das so kommt, im Glauben steh auf und erfahre, erlebe das Wunder der Gnade Gottes. Kommen wir zum Zweiten. Der Name Jesus rettet. Lass uns das Wunder noch ein wenig näher anschauen. Petrus sagte, im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand, half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig stehen, ging einige Schritte. Und wie heißt es dann weiter? Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und er lobte Gott. Er war am Lobpreis. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen, heißt es weiter. Und sie sah ihn Gott loben. Petrus und Johannes hatten die Erwartung des Bettlers zunächst enttäuscht und kein Geld, kein Silber, kein Gold für ihn. Aber was ja viel wichtiger war, er bekam von ihnen die Heilung, die sie im Namen von Jesus ihm überbrachten. Ein größeres Geschenk konnte es doch in dem Moment gar nicht geben, der von Geburt an als Gelähmter sein Dasein fristete. Aber auch dieses gewaltige Heilungswunder war nicht das Größte und Wichtigste. Es gibt die Geschichte eines anderen Gelähmten, der von Jesus geheilt wurde, was uns die Augen öffnet, worauf es wirklich ankommt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von den vier Freunden, die mit ihrem gelähmten Freund auf das Dach des Hauses stiegen, in dem sich derzeit gerade Jesus aufhielt. Aber es war kein Durchkommen. Da waren Menschenmassen und sie wollten eigentlich ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen, dass er doch ein Wunder an ihm tun sollte, aber kein Durchkommen. Und dann sind sie aufs Dach gestiegen, haben das Dach aufgebrochen und dann den Gelähmten auf einer Bahre durch das Dach genau vor Jesus runtergelassen, damit er ihn heilen sollte. Aber was geschah dann? Kennt ihr die Geschichte auch? Legte Jesus dem Kranken die Hände auf und sprach ein Machtwort und er war geheilt? Nein. Hören wir den Text der Bibel. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen noch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten, was bildet er sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte sofort erkannt, was in ihnen vorging und sprach sie an: Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euch? Ist es leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Markus Kapitel 2 finden wir diese Geschichte. Und ich sag mal so, was nützt es, wenn ein Mensch wieder laufen kann, aber mit seinen gesunden Beinen in die Hölle geht? Was nützt es? Was nützt es, wenn ein Blinder wieder sehend ist und sehendes Auge in sein Verderben in die Hölle marschiert? Christen beten auf der Straße mit Menschen für Hilfe ihrer Probleme und auch für körperliche Heilung, was alles auch schön und gut ist. Aber viel wichtiger ist, dass die Menschen erfahren, dass sie aufgrund ihrer Sünde ein großes Problem vor Gott haben und dass sie umkehren müssen, Buße tun müssen und Jesus als Erlöser brauchen. Hey, das größte Wunder ist nicht die körperliche Heilung, sondern die Vergebung der Sünden, ein neues Herz, die Versöhnung mit Gott. Eine körperliche Heilung ist nur eine Zugabe. Und das erfuhr der Gelähmte mit seinen vier Freunden genauso wie auch unser Gelähmte an der Tempelpforte. Ja, der freute sich über die körperliche Heilung, aber er hätte dann ja auch nach Hause laufen können, zu seiner Familie. Hey, die haben ihn jahrelang versorgt, haben ihn umhergetragen. Jetzt muss er doch zu ihnen und dann mit ihnen Party machen. Aber das war nicht sein Anliegen. Wir haben eine andere Geschichte, wo Aussätzige von Aussatz befreit werden. 10 an der Zahl. Und alle gehen zur Tagesordnung wieder. Nur ein einziger kommt zurück und bedankt sich. Kennt ihr auch die Geschichte. Das macht er hier nicht, dass er irgendwie sich um sich selber dreht oder einfach sein Ding macht, sondern er weiß, wem er das zu verdanken hat. Sein Herz ist auf Gott ausgerichtet. Wir sehen, wie sein Herz erfüllt war voller Lobpreis und Liebe zu Gott und er in den Tempel ging. Wie heißt es, Verse 8 bis 9 nochmal? Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Und die ganze Menschenmenge, haben wir schon gelesen, dort sahen, herumlaufen und Gott loben. Jeder Mensch braucht Heilung und Befreiung von seiner geistlichen Lähmung, sag ich mal so. Eine geistliche Lähmung, die ihn unfähig macht, von allein zu Jesus zu kommen. Das sind Menschen, die hören das Evangelium. Vielleicht kennst du das aus deinem Kollegenkreis oder in der Schule, wo auch immer. Du redest das Evangelium, aber da kommt nichts. Sie können nicht. Ich habe ja mal, bevor ich Pastor wurde, im Finanzamt gearbeitet, wer das nicht weiß. Ich habe da manchmal auch meinen Glauben geteilt und dann waren da schon manchmal Kollegen zu mir, die haben gesagt, ja, ich würde ja gerne so glauben wie du, Andi. Ich kann es nicht. Es ist mir nicht gegeben. Und das war manchmal tragisch, das so mitzubekommen, dass sie das so geäußert haben. Gelähmt, um geistlich gehen zu können. Ihr versteht das. An anderer Stelle in Epheser 2,1 wird es sogar so ausgedrückt, dass von einem geistlichen Tod die Rede ist, der von Natur aus jeden einzelnen Menschen betrifft. Gott muss uns zunächst mal lebendig machen. Er muss uns die geistlichen Augen öffnen, er muss uns die Ohren öffnen, er muss uns fähig machen, zu ihm laufen zu können. Die Rettung geschieht allein aus Gnade durch den von Gott geschenkten Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Epheser 2, Verse 1 bis 10 ist ein ganz wichtiges Kapitel, was das angeht. Lasst das gern mal für euch, auf euch wirken, wenn ihr überhaupt Fragen habt zum Thema, wie wird ein Mensch gerettet. Da steht auch ganz klar drin, dass auch der Glaube, es ist keine Leistung von uns, dass wir glauben müssen irgendwie, sondern auch das ist ein Geschenk. Ja, wir müssen glauben, aber auch das ist ein Geschenk, dass wir überhaupt glauben dürfen. So wie Petrus diesem gelähmten Mann den unmöglichen Befehl gab, aufzustehen und umherzugehen, wird Sündern befohlen, Buße zu tun und zu glauben. Der Gelähmte, ja, was hat er gedacht? Haben wir vorhin schon gesagt, ich soll aufstehen? Aber so ist manchmal auch Glaube an Jesus. Ja, wie soll ich das machen? Was soll dieser Humbug? Mit dem Kreuz und mit Jesus, was soll das alles? Die Heilung in der Bibel sind, denke ich, immer auch ein Bild auf die Erlösung eines Menschen. Sie können uns helfen, das auch zu verstehen. Denken wir auch zum Beispiel an Jesus, der dem toten Lazarus den unmöglichen Befehl gab, aus der Grabhöhle zu treten. Lazarus, komm heraus. Vorher hat er gehört, ey, der ist schon ein paar Tage tot, das Verwesungsgeschank ist schon da. Jetzt ruft Jesus rein, Lazarus, komm raus. Ich weiß nicht, die Umstehenden, was ist da in ihren Kopf so vorgegangen? Aber wenn der Sohn Gottes ruft, dann passiert etwas. Auch wenn das scheinbar unmöglich doch scheint. Durch die Autorität Gottes ist das Unmögliche möglich und so dürfen verlorene Sünder zu Kindern Gottes werden. Wenn du heute Abend hier bist oder uns am Livestream zuschaust, vielleicht meinst du, ich bin zu schlecht für Gott. Ich kann nicht. Ich habe mein Leben so an die Wand gefahren. Gott will von mir nichts wissen. Alles scheint unmöglich. Aber ich will dir Mut machen. Komm zu Jesus. Das Unmögliche gilt auch für dich, der du jetzt noch geistlich gelähmt bist, geistlich tot bist, weil Gott die Toten lebendig macht. Amen. Das tut er. Als Jesus vom Himmel in die Welt kam, nahm man ihn nicht auf. Man lehnte ihn vielmehr ab und stellte sich gegen ihn. Jesus wuchs in Nazareth auf, wo er als Sohn eines Zimmermanns zunächst ein ganz normales Leben führte. Aber Nazareth, die Stadt, hatte keinen guten Ruf. In Johannes 1, 46 lesen wir, Nazareth, kann von da etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur, komm und sieh selbst. Komm und sieh, was aus Nazareth Gutes kommt. Und diese Erfahrung machte der Apostel Petrus hier an der Tempeltür beim Gelähmten. Er beruft sich auf den Mann aus Nazareth. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias. Das ist der Punkt. Steh auf und geh. Dieser Jesus von Nazareth ist der Messias, der verheißene Retter der Welt. Nur Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Willst du mit Jesus ins Reine kommen? Willst du eine echte Beziehung zu deinem Schöpfer haben? Dann komm zu Jesus und vertrau ihm dein Leben an. Die Bibel ermutigt an vielen Stellen, da ist zum Beispiel Römer 10, Vers 13, wo es heißt, und jeder, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Rufe zu Jesus. Vielleicht habt ihr auch schon solche Erlebnisse gemacht. Ich kann mich daran erinnern, mein Sohn, der Joel, hat mal davon erzählt, auch von Albträumen. Ich habe selber auch schon ähnliche Sachen erlebt. Man ist so bedrängt, glücklicherweise nur ein Albträume, aber vielleicht auch in der Realität. Aber dann hat man im Traum Jesus gerufen. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Und plötzlich war der Spuk weg. Die dunklen Mächte, die scheinbar da waren oder das, was einen bedrängt hat, war weg und Frieden kehrte ein. Vielleicht sogar in der Realität. Ich habe solche Geschichten gehört, wo Menschen bedrängt worden sind, wo irgendetwas war und in seiner Verzweiflung ruft man, Jesus, hilf mir. Man hat vielleicht kaum Kraft, irgendein großes Gebet zu formulieren, aber der Name Jesus reicht aus, um Durchbruch zu schenken. Da sind keine Werke und besonderen Leistungen und Anstrengungen nötig, wie man es von anderen Religionen kennt. Nein, es reicht allein, den Namen Jesus anzurufen. Das meint, dem Sohn Gottes Glauben zu schenken und seinem Erlösungswerk am Kreuz zu vertrauen. Jesus hat stellvertretend für uns am Kreuz unsere Sünde und Schuld auf sich genommen und hat dafür den vollen Preis bezahlt. Jesus starb, damit wir das Leben haben und in Ewigkeit zusammen mit ihm die Herrlichkeit des Himmels genießen dürfen. Nochmal, das größte Wunder ist nicht, dass wir plötzlich wieder springen können, dass wir wieder laufen können. Das größte Wunder ist nicht, dass wir wieder sehen können, wieder hören können, also ein gewaltiges Heilungswunder. Wonach wir uns sicherlich alle sehen. Aber das Größte ist, dass Menschen ein neues Herz bekommen. Dass sie innere Heilung erfahren, dass ihre Seele neu wird, dass sie von Neuem geboren werden. Kommen wir zum Dritten. Der Name Jesus hat Kraft. Ich weiß nicht, unsere Namen, haben die eine Bedeutung? Vielleicht nicht unbedingt. Ne? Weißt du überhaupt, was dein Name bedeutet? Mein eigener Andi, der männliche, ja, keine Ahnung. Muss ein bisschen mehr trainieren, vielleicht wieder, dann sind die Muckis wieder da. Keine Ahnung, weißt du, was dein Name bedeutet? Jesus, der Name ist Programm, Rettung, Gott rettet. Was dort im Tempel geschah, das hatte Auswirkungen. Der Name Jesus hat Kraft. Lesen wir nochmal ab Vers 9. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen, also den Gelähmten, der geheilt worden war, und sie sahen ihn Gott loben. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Klar, die sahen ihn immer da, die kannten den. Ja klar, da an der Pforte, wenn ich gleich da rumkomme, da liegt er wieder, der Gelähmte. Na komm, ein paar Cent gebe ich ihm. Man kannte den Mann. Aber mit einmal war alles anders. Die Heilung des Gelähmten und sein Lobpreis führte dazu, dass die Menschen fassungslos vor Staunen waren und im Tempel zusammenströmten, um mehr zu erfahren. Der Name Jesus hat Kraft. Glaubst du das? Amen. Wenn Menschen wirklich Jesus und seine Kraft erlebt haben, dann zieht das Kreise und die Familie, die Freunde und Arbeitskollegen, die bekommen die Veränderung mit und sie können nur staunen. Ich kann mich daran erinnern, ich mache ja den Glaubensgrundkurs auch hier, wie uns jemand erzählte, dass seine Kollegen ihn nicht wiedererkannt haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr seinen Namen, aber ich sage mal so, Klaus oder so. Die sprachen dann, ey, das ist ein neuer Klaus, der alte Klaus, den gibt's nicht mehr. Das haben weltliche Leute, Nicht-Christen haben das gesagt, weil sie merkten, er war völlig anders. Vielleicht haben sie sich zunächst mal ein bisschen daran gestört, er geht nicht mehr mit uns so feiern, wie es vorher war. Aber irgendwie merkten sie, da ist etwas geschehen, ein neuer Mensch durch die Gnade Gottes. Sie konnten nur staunen, so wie auch hier. Der Gelähmte war vollständig geheilt, nicht nur so fake-mäßig, wie man das leider auch öfter bei sogenannten Heilungsgottesdiensten sieht. Ich bin ja in der christlichen Szene schon etwas länger unterwegs und muss sagen, manches Mal bin ich traurig, enttäuscht, betroffen, bis was dort auch so im Namen Jesus veranstaltet wird. Klar, ich verstehe das Herz, sie meinen es gut und sie wünschen sich so sehr, dass Gott ein Wunder tut. Aber ich kann so etwas nicht mit Gewalt produzieren, ich kann nicht manipulieren und irgendwelche Geschichten erfinden. Das bringt nur Frust und Enttäuschung. Man fühlt sich hintergangen. Und so ist es mir oft passiert, dass ich da auch das hautnah mitbekam, wie man da regelrecht Leute gesund gebetet hat, sogar aus dem Rollstuhl geholt hat. Und tatsächlich, sie gingen ein paar Schritte und das ganze Volk schrie Halleluja und war begeistert, das fromme Volk. Aber wenig später war die Person dann doch wieder im Rollstuhl gesessen und es war alles wie vorher, es war keine Heilung. Das war eine vielleicht aufgeheizte Stimmung, ein psychologischer Effekt, der da ein wenig Emotionen hervorgebracht hat, aber es war keine Heilung. Wir wünschen uns echte Heilung. Aber der Gelähmte dort, der war wirklich gesund und es war wahrscheinlich das erste Mal, dass er nun den Tempelhof betrat und überwältigt war von Freude. Und er sprang durch den Tempel, er war außer sich und gab Gott alle Ehre. Der Name Jesus veränderte das Leben des Bettlers. Die Kraft des Namens Jesus war da. Er saß nicht länger am Tor und bettelte die Tempelbesucher an. Von diesem Tag an war alles anders und der Mann folgte Jesus nach und er gehörte zur Gemeinde von Jerusalem, ganz sicher. Das ist Kraft im Namen Jesu. Die Heilung des Gelähmten hatte Auswirkungen und ein Nachspiel. Ich will mal schon so ein bisschen spoilern. Wir machen ja weiter in unserer Serie durch die Apostelgeschichte. Ich weiß gar nicht, wer nächstes Mal dran ist. Zunächst nutzte Petrus diesen Massenauflauf und hielt eine, da kommt der Hinweis, kleine Reklame. Dave ist der nächste Preacher, richtig, ne? Sehr gut, beten wir für Dave. Dann soll ich nicht so viel spoilern hier, ne? Ich will dir nichts wegnehmen. Nein, nein. Der Petrus hat diesen Massenauflauf ausgenutzt und hat eine weitere starke Predigt gehalten, die auch wieder eine Erweckung auslöste, und die Jerusalemer Gemeinde, so lesen wir, die wuchs auf 5000 Männer an. Und wenn man Frauen und Kinder dazu rechnet, kann man sicherlich von, weiß nicht, 20.000 Mitgliedern vielleicht ausgehen, die diese junge Gemeinde dort in Jerusalem damals im alten Israel hatte. Gewaltig, was Gott dort getan hat. Aber neben dem ganzen Segen gab es auch Verfolgung, und die Apostel und so gar der Geheilte, die mussten sich vor dem Hohen Rat aufgrund der Begeisterung in der Stadt verantworten. Da war ja richtig Action. Die Menschen waren ja elektrisiert von dem, was da geschehen war. Und die Anklage hinsichtlich des Wunders an dem Gelähmten im Tempel lautete, hört mal, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Die Antwort von Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, liest man nach, lautete so: Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. Seinetwegen steht dieser Mann hier gesund vor euch. Wow. Apostelgeschichte 14. Es war die Kraft und Macht im Namen Jesu, die dort mächtig gewirkt hat und die auch die höchsten Kreise erreicht hat. Nicht die Machthaber der Welt, sondern König Jesus regiert, und am Ende der Zeit wird er sein Reich, sein ewiges Reich, den Himmel aufrichten. Das Lobpreisteam kann sich eigentlich schon fertig machen, hier oben. In Lukas 7,22 bestätigt Jesus Johannes dem Täufer, der im Gefängnis auf seine Hinrichtung wartete, seine Identität als Messias, und spielte dabei auf eine Passage aus Jesaja 35 an. Dort steht: Dann lässt er Blinde wieder sehen, schenkt den Tauben das Gehör, der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. In der Wüste brechen Quellen auf, in der Steppe fließen Bäche. Das erste Kommen von Jesus hat schon diese Wiederherstellung, die einmal kommen wird, so eingeläutet. Es blitzte immer wieder auf durch die Wunder, die Jesus getan hat. Aber wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommen wird, dann wird durch seine Kraft und Macht alles neu werden, und es wird keine Krankheit und kein Leid mehr geben. Wir werden als Kinder Gottes einen neuen, gesunden, perfekten Körper haben, ohne irgendein Handicap, ohne Knochen- und Muskelbeschwerden. Und auch wenn du jetzt noch kämpfst mit deinen Falten und überschüssigen dies oder jenes, ich verspreche euch, das, was die Bibel auch da sagt, ist wahr. Wir werden aussehen, na, ich sage euch, perfekt, wartet ab. Da brauchen wir keine Brille mehr, keine Tabletten und auch keinen Rollstuhl und Rollator ist mehr nötig. Vielleicht, wir zitieren sie manchmal, auf der Silvesterfreizeit hat Yoshi davon gesprochen, Johnny Erickson Tader, die seit einem Badeunfall mit 17 Jahren vom Hals abwärts gelähmt und an einen Rollstuhl gefesselt ist, die schreibt in ihrem Buch »Spiel mir das Lied vom Himmel«: Ich kann es kaum glauben, ich mit meinen verkümmerten, gekrümmten Fingern, zurückgebildeten Muskeln, knorrigen Knien und von den Schultern abwärts ohne jedes Gefühl, werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden und in Gerechtigkeit gekleideten Körper haben, voller Kraft, unfassbar. So ihr Zitat aus dem Buch. Sie freut sich sehr darauf, so geht es dann weiter in dem Buch, mit einem neuen, makellosen, gesunden, kräftigen Körper in einem See zu springen und mit Freunden um die Wette zu schwimmen oder mit einem weißen Pferd über grüne Wiesen zu jagen. Das ist ihre Hoffnung. Als wiedergeborene Gläubige werden wir mit neuer Kraft in neuen Körpern die Herrlichkeit des Himmels bei Jesus genießen. Und eine unzählbare Schar aus allen Nationen wird dort den Namen Jesus ausrufen und feiern. Freuen wir uns, dass wir dabei sein werden. Amen. Stehen wir auf, denn auch hier dürfen wir feiern, dürfen Lobpreis haben. Das ist so wichtig zu sehen. Ich bin Noch nicht ganz am Ende, aber gut, dass ihr schon steht. Es gibt einen wunderbaren Vers, den ich auch noch mit einfließen lassen möchte zum Schluss. Philipper Kapitel 2, da haben wir ihn. Darum hat Gott ihn, Jesus, über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Bekennt ihr das auch? Seid ihr da? Pass mal auf, jetzt kommt der Einstieg in den Lobpreis. Wer hat am Kreuz den Teufel und den Tod besiegt? Na, das war noch sehr kläglich. Wer ist der König der Könige?
Jesus.
Das war schon besser, das muss ganz Hamburg hören. Wer ist unser Gott und Herr?
Jesus.
Wem folgen und lieben wir und wer ist unser Ein und Alles?
Jesus.
Amen, let's go.
Halleluja.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!